Meinen Namen haben Sie ja alle schon gehört. Einige kennen mich vom letzten Mal. Wer mich noch nicht kennt, ich werde im November 39 Jahre alt und bin ein Erzgebirgler. Also ich komme aus Sachsen, wohne aber seit 2011 fast durchgängig in den alten Bundesländern und wohne jetzt seit 2017 in Monheim am Rhein, weil ich geheiratet habe. Deswegen wohne ich hier. Das Thema ist die Bibel, wie sie mein Leben verändert hat. Und ich habe dazu ein paar Geschichten mitgebracht. Zuerst, wie die Bibel an sich erstmal die ganze Welt verändert hat. Wie sie die Welt auf den Kopf gestellt hat. Und die erste Geschichte ist, in den Frühjahrstagen des Jahres 1947 kletterte der Beduine, also ein Wüstenbewohner, an den Felsen in der Nähe des Toten Meeres herum. Also, Toten Meer ist in Israel, man sieht hier, wo Jerusalem und Bethlehem ist, und diese Höhlen, die Qumran, sind da oben. Und da kletterte 1947 ein Beduine herum und warf einen kleinen Stein, oder vielleicht handgroßen Stein, in eine Höhle hinein. Und plötzlich hörte er es, wie es kracht und schepperte. In der Geschichte, wenn man sich so damit befasst, mit diesen Funden, ist nicht ganz klar, was der Beduine gesucht hat. Manche sagen, er hat eine Ziege gefunden, aber diese Höhlen waren ein gutes Versteck für Schmuggler. Also hat er womöglich entweder ein Versteck gesucht für seine Schmuggelware oder er hat Höhlen gesucht, wo andere ihre Schmuggelware versteckt hat, um sie auszurauben. Also, in der Geschichte kann man es nicht feststellen. Aber mit dem Wurf des Steines setzte er eine Lawine in Gang, die bis heute hin anhält. Er schaute nach, er kletterte in die Höhle hinein, in diese kleine, wie sie hier zu sehen ist. Er kletterte hinein und er sah, wie dort ein ca. 60 cm großer Tonkrug, so einer wie dieser hier, den Sie hier sehen, zersprungen ist und wie andere Tonkrüge sorgfältig an der Wand entlang aufsortiert worden waren. Und er entdeckte, als er sich das genauer anguckte, er entdeckte dabei fürchterlich alte, verklebte Teile von Schriftrollen in Leinentüchern gewickelt. Der Beduine und seine Begleiter schnappten sich die Rollen, die dort waren, und brachten sie nach Bethlehem. Also von hier nach Bethlehem. Dort angekommen in Bethlehem untersuchte man die Rollen und mit den Schriftzeichen konnte man aber nichts anfangen. Und da gingen sie zu einem Schuster, der sich mit antiken Schriftrollen auskannte. Und dieser überredete die Beduinen, dass sie ihm ein paar Schriftrollen dalassen sollten, weil er jemanden kannte, der vielleicht wüsste, was das für Schriftzeichen sind. Und der Schuster mit dem Spitznamen Kando, wenn man sich damit beschäftigt, kommt dieser Name öfters vor, hat entdeckt, dass diese Schriftzeichen syrisch sind. Syrische Schriftzeichen. Und er wollte, hat er gedacht, dass die Schriftzeichen syrisch sind, und er brachte sie dem syrischen orthodoxen Bischof nach Jerusalem, weil das ein Syrer war. Und er dachte, der kann die lesen, die Schriftzeichen. Aber der Bischof konnte die Schriftzeichen auch nicht entziffern, weil es keine syrische Schrift war. Obwohl diese Rollen nicht in Syrisch geschrieben waren, hat der Bischof Interesse gehabt und er sagte zu dem Kando, bring mir auch die anderen Schriftrollen. Ich möchte auch diese haben. Kando machte sich auf die Suche nach den Beduinen und er konnte sie ausfindig machen und er kaufte von den Beduinen die anderen Schriftrollen ab im Wert von $250, das waren damals 1000 D-Mark. Und der Bischof versuchte nun, Übersetzer zu finden für diese Schriftrollen. Und er lernte aber erst 1948 einen Dr. John Trevor kennen, der diese Schriftrollen untersuchte. Und was er untersucht hat, was er herausgefunden hat, ließ ihn nicht mehr schlafen. Was Dr. dort schon Treffer in den Händen hielt, war eine 7,34 Meter lange Schriftrolle des kompletten Propheten Jesajas. Der übrigens hier drin zu finden ist, den können wir alle heute hier drin lesen. Und diese Rolle war nicht in Syrisch natürlich, sondern in hebräischer Sprache. 1990 und 1994 untersuchte man erneut die Schriftrolle mit chemischen Methoden, um das Alter noch genauer zu bestimmen. Als 1948 der Dr. John Trevor die Schriftrolle untersuchte, konnte man nur Vergleiche machen anhand der Schriftzeichen, wie die Schrift sich verändert hat im Laufe der Jahrhunderte, hat sie sich ein bisschen verändert. Und dann hat man verglichen, aha, so und so alt ist die Schrift. Aber 1990 und 1994 hat man chemische Methoden angewandt und man konnte feststellen, anhand dieser zweimaligen Untersuchungen, dass die Schriftrolle von ca. 200 vor Christus her stammt. Das war eine riesige Sensation bis zur damaligen Zeit, denn die ältesten hebräischen Funde stammten aus dem Jahr 900 nach Christus. Das waren die bis dato ältesten Funde der hebräischen Bibel. Und mit dieser Entdeckung hat man nun ca. ein 1000 Jahre älteres Werk in den Händen halten können. Also das ist bis dato die älteste Bibelabschrift gewesen. Die älteste hebräische Bibelabschrift, die man bis dahin hatte, war der Codex Cairensis. Der stammt von 895 nach Christus. Das ist ein Kodex, wo alle alttestamentlichen Propheten enthalten sind. 895. Ein Kodex ist etwas ähnliches wie ein Buch. Es wurde auf Wachs oder auf Holz geschrieben und es wurde dann mit Bindfäden zusammengebunden und es war dann ein Holzbuch und das nannte man Kodex. Kann man auch nachgucken. Also es wurde aber auch auf Pergament und Papyrus geschrieben und das hieß Kodex. Nach 895, wo man den Codex Cairensis oder man nennt ihn auch Codex Kairo oder Codex aus Kairo gefunden hat, gab es auch noch den Codex Aleppo. Der Codex Aleppo ist vom ersten Buch Mose bis zum Propheten Maleachi, ist alles zu finden. Also das ganze Alte Testament ist in diesem Codex Aleppo zu finden und der lässt sich auf 930 nach Christus datieren. Jetzt kann man mal vergleichen die Distanz, die von dem Codex Aleppo vom ersten Buch Mose bis zum Propheten Maleachi alles enthalten ist, und von den Funden, den Qumran-Funden um 200 vor Christus. Also man hat eine Schriftrolle über 1000 Jahre älter nun in der Hand gehabt. Als so die Funde aufgekommen sind im Qumran, wurden sofort Stimmen laut und die schrien, muss die Bibel jetzt neu geschrieben werden? Man hat nun gehofft, bei so einem alten Buch oder bei so einer alten Schriftrolle, muss sich jetzt der Widersprüche herausstellen. Da muss es jetzt Widersprüche geben. Die Presse hat gesagt oder hat geschrieben, jetzt wird sich zeigen, dass die Bibel schlecht überliefert wurde. Jetzt wird die Grundlage des Christentums erschüttert. Das waren so die Stimmen aus der Presse. Und auch heute gibt es immer noch Zweifler, die sagen, die Bibel ist verfälscht, ist voller Widersprüche, kann man nicht glauben, will ich auch nicht glauben. Professor Stegmann aus der Universität Göttingen sagt, die Qumranrollen stellen den jüdischen Kopisten, also den Abschreibern, ein Berufszeugnis aus, wie es vorzüglicher nicht sein könnte. Nur für ganz wenige, ziemlich belanglose Kleinigkeiten lassen sich Ungenauigkeiten feststellen. Den Bibeltext, wie wir ihn aus dem Mittelalter kennen, gab es ebenso auch schon 1000 Jahre vorher. Professor Miller Burrow sagt, die Unterschiede bestehen aus Abweichungen der Rechtschreibung und der grammatikalen Formen,
Im Ganzen ist der Wortlaut derselbe wie der überlieferte. Wir kennen auch aus unserer Sprache, die Sprache verändert sich. Foto wurde vor Jahren noch mit PH geschrieben und jetzt wird es auch mit F geschrieben. Das sind solche Unterschiede. Also die Schreiber, die Kopisten haben den Text sehr genau, akribisch genau, mit viel Zeit und mühevoll abgeschrieben. Bis heute werden die hebräischen Texte der Bibel unter strengsten Regeln abgeschrieben. Kein einziger Buchstabe wurde aus dem Gedächtnis geschrieben. Also wenn wir so einen Bibeltext lesen und den behalten wir im Gedächtnis, schreiben wir oft, ohne noch hinzugucken, aus dem Gedächtnis, was wir gelesen haben. Nur die jüdischen Kopisten ist das anders. Die haben geguckt, was steht da? Da steht ein Wort, da steht der Buchstabe, dann haben sie den Buchstabe gesehen, geschrieben. Dann haben sie wieder geguckt, den Buchstabe gesehen und geschrieben. Und so sind sie durchgegangen. Es gab keine Abweichungen zu der Vorlage, die sie hatten. Also die Vorlage, die sie hatten, galt als Vorlage für das, was sie geschrieben haben. Das sollte genauso aussehen. Also es war eine mühevolle Arbeit mit viel Zeit, die Kopisten gemacht haben, um den Text ganz genau weiterzugeben. Professor Klaus Huno Hunsinger ist der erste deutsche Gelehrte, der damals bei den Qumran-Funden dabei gewesen ist. Also der dort mit untersucht hat, der die Originale, die Funde mit begutachtet hat. Er sagt, die Texte von den Qumran bestätigen in überraschender Weise die Zuverlässigkeit der Überlieferungen des hebräischen Textes. Wie es da oben dran steht, ein genauer Textvergleich zeigt, dass die Jesaja-Rolle hervorragend überliefert worden ist. Übrigens, die ganze Jesaja-Rolle mit ihrer vollen ganzen Länge kann man sich heute im Internet anschauen. Da gibt es eine Internetseite, die kann man anklicken, öffnen, da ist die Jesaja-Rolle drauf und dann kann man mit dem Mauszeiger über diese Jesaja-Rolle gehen und dann fasst dieser Mauszeiger einen Vers zusammen, dann klickt man den an und dann kommt ein hinterlegter, in Englisch geschriebener Text hervor, die Übersetzung dieses Wortes genau da. Und dann kann man natürlich auch Übersetzungsprogramme öffnen und kann man eintippen, wenn man nicht Englisch kann. Und dann kann man das genau lesen und genau überprüfen, wie es heute ist. Und wer die Internetseite haben möchte, ich habe es mir aufgeschrieben, der kann mich gerne fragen. Das kann man alles ganz genau nachprüfen. Und man wird verblüfft sein, wie genau die Schriftrollen überliefert worden sind. Und man kann die Genauigkeit der Schrift prüfen und vergleichen mit dem, was wir heute hier haben, mit den Bibeln, die wir heute zur Hand haben, können wir es ganz genau angucken. Und da werden wir feststellen, es steht da nichts anderes drin, wie vor 200 vor Christus auch da drin stand. Man hat übrigens in weiteren Höhlen Tonkrüge gefunden, mit ca. 230 weiteren alten Bibelhandschriften von anderen biblischen Büchern. Manchmal Rollen, aber manchmal auch nur Fragmente und man hat sie zusammengesetzt und hat erkannt. Mit einem Steinwurf fing eigentlich alles nur an. Ein kleiner Stein brachte etwas ins Rollen. Und mancher Zweifel an der Heiligen Schrift wurde dadurch in Luft aufgelöst, weil man überprüft hat und festgestellt hat, die Heilige Schrift ist ganz genau und präzise überliefert worden. Denn die Funde bestätigen die Genauigkeit der Heiligen Schrift. Das ist die erste Geschichte. Es hat sich viel verändert seit den Funden. Dann habe ich noch eine zweite. 1844 brach der deutsche Bibelforscher Konstantin von Tischendorf in den Orient auf. Sein Ziel war das Katharinenkloster im Sinai. Wie Sie sehen, hier unten, hier oben ist Israel, hier drüben Kairo, also Ägypten, das ist jetzt ägyptisches Gebiet. Und hier unten an der Spitze ist das St. Katharina-Kloster, Katharinenkloster am Sinai, wegen dem Ort die Sinai-Halbinsel. Und dahin brach er auf. Sein Interesse war es, herauszufinden oder zu beweisen, dass die Heilige Schrift ganz genau überliefert worden ist. Also er nahm viele Strapazen auf sich, um das festzustellen. Wenn als Luther die Bibel übersetzte, hatte er Handschriften, die aus dem 12. oder 15. Jahrhundert stammten. Älter waren die Handschriften von Martin Luther nicht. Und Konstantin wollte herausfinden oder hat gesucht nach noch älteren Handschriften, um die Genauigkeit zu prüfen. Wurde der Text auch genau wiedergegeben? Tagelang durchsuchte Tischendorf die verstaubte Bibliothek da in diesem Kloster. Und am Tag seiner Abreise sah Tischendorf in einem Abfalleimer Pergamentblätter liegen. Sie sollten entsorgt werden. In letzter Minute konnte Tischendorf sie in Besitz nehmen, vor den Feuerflammen retten und brachte sie nach Leipzig. Und diese Blätter, die er dort gefunden hat, enthielten Teile aus dem Alten Testament in griechischer Sprache, das nennt man die Septuaginta, und das ganze Neue Testament. Und das nannte man damals den Codex Sinaiticus, wegen der Halbinsel Sinai. Das Buch vom Sinaiticus, von der Halbinsel Sinai. Also, was er gefunden hat, ist das älteste, die ältesten kompletten Handschriften des Neuen Testamentes in griechischer Sprache, und das wird datiert auf ca. 350 nach Christus. Bis zu Luther kannte man, wie gesagt, nur die Schriften von vom 12. Jahrhundert bis zum 15. Jahrhundert nach Christus. Und nun hatte man Handschriften, die noch viel älter sind, wie die, wo Luther übersetzt hat. Und man konnte nun nebeneinander legen, sind 800 Jahre Differenz circa, und man konnte vergleichen, wie genau hat denn Luther übersetzt. Oder wie genau waren die mittelalterlichen Handschriften, die sie bis dato gekannt haben. Inzwischen, heute, liegen vom griechischen Text des Neuen Testamentes ca. 5600 Handschriften vor. Dazu kommen ca. oder über 36.000 Zitate aus dem Neuen Testament, die die Kirchenväter, Justin der Märtyrer, Origenes und so weiter, wie sie alle heißen, kann man alles nachprüfen, wie sie die verwendet haben. Und dann gab es auch noch verschiedene Übersetzungen, und davon liegen auch über 20.000 vor. Da gab es in syrischer Sprache, in lateinischer Sprache, in arabischer Sprache, in persischer Sprache. Ich meine, wir übersetzen ja nicht erst seit heute. Es hat jemand mal gesagt, von keinem Werk in der Antike gibt es so viele Handschriften wie vom Neuen Testament. Und die älteste Handschrift von einem Buch oder von einem Teil eines Buches ist ein Stück vom Johannesevangelium gewesen. Und das ist das älteste. Ein Papyrologe reiste nach Ägypten, wie auch Tischendorf, und suchte nach alten Papyrusfunden. Und dieser Mann kaufte mehrere Stücke auf dem Basar in Ägypten ein. Und diese Stücke konnte er aber nicht mehr untersuchen. Er starb dann ein paar Jahre später. Aber sein Nachfolger Colin Henderson Roberts entdeckte dieses Schriftstück beim Durchgucken, und er übersetzte dieses Schriftstück 1934. Der Käufer hat das Schriftstück in Ägypten 1920 gekauft. Also 14 Jahre später war es unbeobachtet. 1934 hat er es dann übersetzt. Und was er dort übersetzt hat, versetzte ihn ins Staunen. Er übersetzte Teile vom Johannesevangelium aus Kapitel 18, Verse 31 bis 33 und 37 bis 38. Und dieses Schriftstück wird datiert auf ca. 100 bis 125 nach Christus. Das älteste Schriftstück überhaupt des Neuen Testaments, also kleines Fragment, befindet sich nun heute in England in der John Ryland Bibliothek in Manchester. Und das kann man anschauen. Man kann hinfliegen oder hinfahren und man kann sich das anschauen. Und als man dieses Papyrusstück untersuchte, stellte man fest, dass es mit dem Text aus dem Mittelalter, den Luther benutzt hat, fast genau, nicht ganz genau, aber fast übereinstimmte. Da gab es eine kleine Abweichung. Und diese kleine Abweichung bezieht sich auf ein einziges Wort. Und da steht, ich möchte es mal vorlesen, in Johannes 18, Vers 37, da steht, da sprach Pilatus zu ihm, zu Jesus, so bist du also ein König? Jesus antwortete, du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich der Wahrheit Zeugnis gebe. In diesem Textfragment, was man übrigens P52 nennt, also die P-Nummer ist die Papyrusnummer 52, wenn man es im Internet eingibt, kommt man direkt dahin. Das Textfragment von P52, die schreibt es so, Jesus antwortete, du sagst es, ich bin ein König, ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich der Wahrheit Zeugnis gebe. Das eine Wort, was fehlt, ist das Wort dazu. Das ist das einzigste Wort, was fehlt. Das eine Wort ist das dazu. Also es gibt in verschiedenen Textfunden Abweichungen und wenn man sie nebeneinander legt, kann man sie vergleichen. Heute gibt es eine Menge Bücher, die über die verschiedenen Fragmente geschrieben worden sind. Man kann sie sich kaufen, man kann vergleichen und man kann verschiedene Lesearten sehen. Das nennt man den textkritischen Apparat. Also uns stehen heute alle Möglichkeiten offen im Zeitalter der Digitalisierung, uns sehr viel zu kaufen, noch nicht mal schwere Bücher, sondern einfach Dateien, die kann man uns runterladen, man kann vergleichen und man kann gucken, dass der Sinn eigentlich dieses Textes unverändert bleibt. Es gibt verschiedene Abweichungen mit den Wörtern, haben wir schon gehört, aber der Sinn bleibt der gleiche. Jedem stehen die Möglichkeit offen, viel zu besuchen, viel zu reisen, um genau zu überprüfen. Also wir haben Möglichkeiten, Nachforschungen anzustellen, aber das Problem ist, wir sind oft viel zu bequem, die Nachforschungen anzustellen. Irgendwelche Leute erzählen uns, die Bibel ist verfälscht, die stimmt nicht und denen glauben wir. Wir haben aber Möglichkeiten, das selbst zu prüfen, aber wir tun es nicht. Wir fallen ja selbst auf die Märchenerzähler rein, die selbst nicht geprüft haben und die irgendwelche Geschichten aus irgendwelchen Klatschblättern gelesen haben, die Bildzeitung und andere Blätter, die jedes Jahr neu über die Heilige Schrift schreiben und darauf fallen wir rein, weil wir zu bequem sind, das selbst zu prüfen. Natürlich ist das Prüfen immer eine freiwillige Sache. Wir müssen darüber nicht streiten, ist die Bibel wahr oder ist sie nicht korrekt überliefert worden. Das ist keine Glaubensfrage hier, sondern es ist eine Informationsfrage. Die Frage ist, sind wir richtig informiert? Wer sind unsere Informationsquellen? Oder wurden wir falsch informiert? Dann können wir uns auf die Suche machen, wenn wir es wollen. Wie überprüfen wir es selbst? Und dann können wir uns überzeugen von dem, was wir gemacht haben, was wir verfunden, was wir herausgefunden haben. Übrigens, es gibt in der Geschichte kein anderes Buch, was so oft überliefert worden ist und so genau überliefert worden ist. Wer sich auskennt mit alten Dichtern wie Homer oder Philosophen oder was auch immer, ich kenne sie selbst nicht, immer bloß davon gelesen, da wurde zum Beispiel Homer, von dem gibt es 663 Kopien von seinen Abschriften. Und die Distanz zu den Abschriften zu den Funden sind 400 Jahre. 400 Jahre. Und die Distanz bei der Heiligen Schrift sind manchmal in der ältesten Abschrift von dem Johannesevangelium sind es vielleicht gerade mal 10 Jahre. Wenn Johannes seine letzte Schrift, die Offenbarung, das letzte Buch der Heiligen Schrift, 95 nach Christus geschrieben hat. Und der älteste Fund des Johannesevangeliums ist um 100 bis 125, ist die Distanz nicht gerade besonders groß, sondern sehr nah an dem originalen Schreiber. Und hier haben wir eine Spanne von 400 Jahren und wir sagen, das ist wahr. Und dann gibt es auch noch ältere, wie zum Beispiel Herodot. Da ist die Distanz zu den Funden 1350 Jahre und es gibt nur 8 Kopien und wir sagen, das ist wahr. Das hat er geschrieben. Darauf verlassen wir uns. Aber bei der Heiligen Schrift regen wir uns auf und haben es selbst nicht geprüft. Also, wir sind eingeladen zu prüfen, die Dokumente zu prüfen, zu vergleichen und man wird feststellen, die Heilige Schrift ist genau überliefert worden und das finden wir alles, was überliefert worden ist, hier drin. Hier drin. Hier heute in Deutschland gibt es eine Menge Bibelübersetzungen. Ich glaube bis zu 30, 35 verschiedene Bibelübersetzungen von urtextnah bis Übertragungen. Also wir haben heute Möglichkeiten, Bibeln zu haben und sie alle zu lesen und zu vergleichen. Und wir werden feststellen, das steht so drin und es ist genau überliefert worden. Von Dichtern und Philosophen ist keines so annähernd genau und präzise überliefert worden wie die Heilige Schrift. Also, wir haben es mit der Bibel, mit einem sehr genauen Werk zu tun. Und bei der Frage, kann man der Bibel vertrauen? Man kann ihr vertrauen. Diese Frage ist, wollen wir ihr vertrauen? Und ich habe mein Vertrauen im Jahr 2009, dieses Jahr vor 10 Jahren, 2009 habe ich mein Vertrauen in die Heilige Schrift gelegt. Und ich möchte ein paar Stellen jetzt mal aus der Heiligen Schrift lesen, aus dem Propheten Jesaja, aus der Rolle, die gefunden worden ist. Und da finden wir diese Stellen in Jesaja 52 ab Vers 13. Und da steht, siehe, mein Knecht wird weislich handeln, er wird emporkommen, erhöht werden und sehr erhaben sein. In diesem Vers ist von einem Diener die Rede und über den Diener steht, er wird emporkommen, das heißt, er wird in eine Höhe hinaufkommen. Es steht, er wird erhöht werden, lesen wir auch. Und es steht, dass er erhaben sein wird. Und dazu steht in Jesaja 57, Vers 15, ein paar Kapitel weiter, da steht, denn also spricht der Hohe und Erhabene. Und dieser Satz bezieht sich auf Gott. Es ist der, der hoch oben ist, und er ist der, der der Erhabene ist. Über ihn gibt es niemand mehr. Das beschreibt der Erhabene seine Herrschaft. Gott ist Herrscher. Demnach ist der Knecht aus Jesaja 52, oder demnach wird dieser Knecht eine herrschaftliche Stellung einnehmen, genauso wie Gott. Aber kein Mensch ist so hoch wie Gott oder so erhaben wie Gott. Der Diener, der uns hier beschrieben wird, der Knecht, ist der hoch erhobene Gott aus Jesaja 57. Dieser Knecht trägt den Namen Gottes. Dieser Knecht ist der Gott, der sich den Menschen zu erkennen gibt. Dieser Gott beschreibt das, wie er in seine Schöpfung hineinkommt. Er kommt nicht als König, sondern er kommt als Diener in seine Welt hinein. Und dann steht weiter in Jesaja 52, Vers 14, da erfahren wir mehr Informationen über diesen Knecht. Gleich wie sich viele über dich entsetzten, so sehr war sein Angesicht entstellt, mehr als das irgendeines Mannes und seine Gestalt nicht mehr wie die der Menschenkinder. Die Information hier ist, es werden sich Menschen erschrecken vor ihm. Sein Körper ist entstellt. Der Knecht hört dir zu, wie Gott, der Herr, redet und er redet über ihn. Es steht ja, er spricht mit dich an. Der Herr sagt hier dem Knecht, wie er aussehen wird. Der Knecht wird unmenschlich gefoltert werden und sein Körper wird zerstört werden. Und die Menschen werden sich erschrecken, wenn sie ihn sehen, diesen grausam misshandelten Knecht. Und dann steht in Vers 15, steht ja auch dran, genauso wird er viele Heidenvölker in Erstaunen setzen und Könige werden vor ihm den Mund schließen, denn was ihnen nie erzählt worden war, das werden sie sehen und was sie nie gehört haben, hatten, werden sie wahrnehmen. Also es wird Menschen geben, die erschrecken werden über diesen Knecht. So grausam, wie du aussiehst. Und es wird Menschen geben, die wachgerüttelt werden durch diesen Knecht. Könige werden den Mund schließen. Sie werden wachgerüttelt werden über die Botschaft des Knechtes. Gott wird etwas Unmögliches tun. Durch diesen Knecht wird er handeln. Und es wird Menschen in Schrecken versetzen und es wird Menschen wachrütteln. Und diese Botschaft von diesem Knecht hat mich wachgerüttelt. Im Jahre 2009. Seit meinem 14. Lebensjahr habe ich gefragt, was ist die Identität meines Lebens? Und ich war auf der Suche nach der Identität meines Lebens. Und an Gott zu glauben, war für mich keine Option. Meine Eltern sagten, geh in die Kirche, lies die Bibel, es wäre gut für dich. Und sie haben es aber selbst auch nicht gemacht. Und da gab es für mich keinen Sinn, in die Kirche zu gehen. Ich definierte den Sinn meiner Zugehörigkeit, den Sinn meines Lebens über Zugehörigkeit. Ich fand in der rechten Szene mein Zuhause, meine Heimat und das war mein Ein und Alles. Und dann lebte ich in dieser Szene und ging dort auf, dort war ich angenommen, dort wurde ich respektiert, danach sehnte ich mich nach Angenommensein, nach Respekt. Und das bekam ich dort. Und umso härter du dort bist in dieser Szene, umso mehr du mitmachst in dieser Szene, umso angesehener wirst du, umso mehr Respekt hast du verdient, bekommst du dann auch. Und das war sehr gut für mich damals. Das tat mir als junger Mann sehr gut. Nun ist aber so, wenn du da in dieser Szene lebst und verschiedene Dinge tust, dann kommt man sehr schnell mit dem Gesetz in Konflikt. Und dann war irgendwann mal das Maß voll und es ging für dich in den Bau. Und dort erlebte ich, was es so heißt, wenn dir etwas weggenommen wird oder wenn etwas zerbricht, was man liebt. Ich erlebte, was es heißt, aus dem Auge, aus dem Sinn. Kennen wir den Sprichwort, aus dem Auge, aus dem Sinn? Ja? Ja? Bist der beste Kumpel, wenn du weg bist vom Fenster, bist du einfach weg vom Fenster. Kein Hahn kräht mehr nach dir. So ging es mir und dann saß ich in meiner Zelle und mir fiel fast die Decke auf den Kopf. Ich wurde fast depressiv. Wo sind meine Freunde? Wo ist das, was ich liebte? Wie geht's dir jetzt? Mir ging's hundeelend. Du kannst nicht mal schnell rausgehen und mal was klären. Du, wollen wir uns irgendwie vertragen oder sowas? Oder wollen wir wieder Kontakt haben? Das ist ja gar nicht möglich. Es sei denn, du hast ein Handy reingeschmuggelt, aber und so weiter. Muss man ja nicht weiter drüber reden. Aber also mir ging's da drinnen nicht so gut. Als ich dann entlassen wurde, versuchte ich mein Leben neu zu ordnen. Und ich fragte mich jetzt, nachdem ich das erlebt habe, als mir das, was ich liebte, zerbrochen ist, was verschafft deinem Leben jetzt den Halt? Das, was du liebst, ist weg. An was hältst du dich jetzt in deinem Leben? Was ist jetzt der Sinn deiner Identität? An was kannst du dich jetzt klammern, was auch bleibt? Ich habe erlebt, andere haben es vielleicht hier auch erlebt. Was man liebt, was einem weggenommen wird, an was klammert man sich jetzt? Was verschafft einem jetzt Halt im Leben? Und ich probierte vieles aus und in dieser Zeit des Probierens, des Suchens, lernte ich Christen kennen, die ich eigentlich nicht mochte. Ich hasste Christen. Christen waren für mich alte Leute, die am Krückstock gehen, die kurz vorm Sterben sind, die nochmal einen Sinn des Lebens, die nochmal einen Halt im Leben brauchten. Das war so das Bild eines Christen für mich. Und das waren Leute, die Wasser predigen und Wein saufen. Also die reden und reden und reden und ihr Leben sieht anders aus. So war das typische Bild eines Christen, was ich so vor Augen hatte. Und dann traf ich Christen. Die luden mich zum Kaffeetrinken ein. Meine Eltern waren dort, die haben sich 2003 mittlerweile bewusst für Jesus Christus entschieden, haben einiges durchmachen müssen mit mir, aber die waren dort und ich besuchte dieses Kaffeetrinken. Und was ich dort so erlebte, hat mich schon in Staunen versetzt. Die Leute haben nicht gesagt, ey, wie siehst denn du aus, was, tätowiert, was, du hast geklaut, warst im Gefängnis? Dich wollen wir ja nicht. Das haben sie nicht gesagt, sondern die haben mich herzlich willkommen geheißen und haben nicht die Bibel genommen, wie man es manchmal macht, und eine über den Deckel gezogen und mit Bibelversen zugequatscht. Das haben sie alles nicht gemacht, sondern sie haben sich gefreut, dass ich da bin, und sie haben mich teilhaben lassen, wie sie ihr Glauben gelebt haben. Sie haben vor mir gesungen und gebetet. Meine Güte. Sie haben sich nicht geschämt. Es hat mir gezeigt, wie ernst die es meinen. Wie ernst diese Sache mit ihnen und Gott ist. Da haben sie mir ihre Geschichte, ihre Lebensgeschichte erzählt, was in ihrem Leben gewesen ist und wie Gott ihr Leben verändert hat. Und das hat mich schon angesprochen. Gott kann Menschen verändern? Und dann hat man mich eingeladen zum Gottesdienst. Bin ich dann in den Gottesdienst gegangen. Und dann hörte ich genau von dieser Nachricht, die in diesem Propheten Jesaja steht. Da steht, wie sie an der Tafel steht: Denn also spricht der Hohe und der Erhabene, der ewig wohnt und dessen Namen heilig ist: In der Höhe und im Heiligtum wohne ich, und bei dem, welcher eines zerschlagenen und gedemütigten Geistes ist, auf dass ich belebe den Geist der Gedemütigten und das Herz der Zerschlagenen erquicke. Erquicke ist ein altes Wort, kann man auch erfreuen sagen. Und das Herz der Zerschlagenen erfreue, froh mache. Mir ging es äußerlich gut. Ich hatte einen guten Job gehabt, mir eine Wohnung gut aufgebaut, aber innerlich war ich ein seelisches Wrack. Das kann ich so sagen. Und ich suchte danach, nach Angenommensein, nach innerlicher Ausgefülltsein. Man kennt manchmal so, man fühlt sich so innerlich richtig leer und ausgebrannt. Vielleicht kennt man das Gefühl, der eine oder andere. Und so erging es mir immer auf der Suche: Mensch, an was halte ich mich denn jetzt? Und hier steht: Gott will bei denen wohnen, die sich demütigen, die am Ende liegen in ihrem Leben. Und so ging es mir. Und dann hörte ich in diesem Gottesdienst, wie Gott Mensch wird und denen begegnen will, möchte, die genauso aussehen oder denen es genauso geht, die kaputt sind, die ein Wrack sind. Und dann hörte ich davon, wie Gott Mensch geworden ist, wie Gott in eine Person gekommen ist und aussah zerfetzt und kaputt gemacht, wie wir es in dem Propheten Jesaja gelesen haben, wegen der Schuld der Menschen. Ich bin oft von Gott weggerannt, um meinem Herzen oder um Erfüllung zu bekommen, aber ich habe immer an der falschen Stelle gesucht. Ich musste viel Geld bezahlen und viele Wege machen, also viele Fahrten machen, um das zu bekommen, was ich wollte. Und der eine oder andere hier sitzt vielleicht auch. Gott sieh denen, der einen gedemütigten Geist ist, und bei dem will er wohnen. Und das, was ich dort hörte in diesem Gottesdienst, traf mich. Gott hat an mir Interesse. Ich habe meine Eltern beklaut. Ich habe viele andere Dinge getan. Ich habe die Bibel verbrannt von meiner Mutter. Und trotzdem hat Gott an mir Interesse. Wie kann das sein? Was habe ich Liebenswertes an mir? Ich konnte mich manchmal selbst nicht ausstehen, wenn ich vorm Spiegel stand. Was hast du jetzt schon wieder gemacht? Und ich begriff, Gott hat Interesse an mir. Er liebt mich und er möchte mich annehmen. Und das hat er mir durch die Leute gezeigt, durch diese kleine Hausgemeinde, wo 10 Leute nur waren. Hat er mir gezeigt, durch ihr Leben, sie meinen es ernst mit Gott und Gott kann tatsächlich Menschen verändern. Und ich sagte mir, wenn das bei denen kann, könnte es bei mir auch schaffen. Ich besuchte dann später eine christliche Veranstaltung. Man nennt es auch Evangelisation. Und dort war ich jeden Tag. Und dort hatte ich die gleiche Botschaft. Und ich sagte, hier machst du jetzt ganze Sache. Und ich ging zu dem Prediger und vereinbarte einen Termin. Das war der 8.8.2009. Und wir trafen uns und redeten über so viele Dinge in meinem Leben, was ich gemacht habe, wonach ich gesucht habe und was ich gesucht habe. Und er fragte mich: Oliver, wenn du eine Chance hättest, dein Leben neu zu gestalten, würdest du die Chance nutzen? Und ich überlegte nicht lange. Ich will dieses Leben nicht mehr, was ich gemacht habe. Wenn Gott Menschen verändern kann, dann kann er es auch bei mir. Dann kann er mein Leben auch ganz umkrempeln. Und wenn Gott diese Menschen annimmt, diese Leute im Hauskreis, die auch einige Geschichte haben, und mir zeigt, er kommt zu mir durch diesen Knecht Jesus, dann will ich ihm danken und mein Leben geben. Und dann knieten wir nieder und dann beteten wir, beten ist reden mit Gott. Und dann habe ich das erste Mal alles, was ich bis dato noch wusste, Gott gesagt. Ich habe das und das und das und das und jenes gemacht. Und als ich so fertig war mit dieser Liste, die ich wusste, wusste ich, Gott hat mir hier vergeben. Ich habe mich entschuldigt bei dem, an dem ich mich versündigt habe, gegen den ich vorgegangen bin, den ich mit meinen Füßen getreten habe. Und ich habe Gott mit meinen Füßen getreten, weil ich gesagt habe, ich brauche dich nicht, ich pfeife auf dich, ich bin mein eigener Herr. Und wir Menschen machen uns selbst kaputt, wenn wir das machen. Und ich habe mich selbst kaputt gemacht. An diesem Abend bin ich zu meinen Eltern hin und habe gesagt, Mutter, Vater, es tut mir leid. Ich habe euch beklaut. Ich brauchte ja Geld, hatte nicht viel Geld, aber ich musste ja ausgehen, ich musste Partys feiern, ich musste Alkohol trinken und so weiter. Und ich hatte kein Geld, also erleichterte ich meine Eltern um Geld, damit ich um die Häuser ziehen konnte. Die wussten das, konnten mir nichts nachweisen, ich hatte immer die besten Ausreden parat. Und da sagte ich, Mutter, Vater, es tut mir leid. Und mein Vater und meine Mutter standen vor mir und haben geheult wie ein Schlosshund. So habe ich sie noch nie heulen sehen. Und wir haben uns umarmt und vergeben. Gott hat meinen Eltern vergeben, 2003. Gott hat mir vergeben, 2009. Und wir konnten einander vergeben. Und das war Freude in meinem Elternhaus. Und seitdem ist die Beziehung zu meinen Eltern in vielen Bereichen geheilt. Gab es viele Verletzungen früher, über die man dann auch nachträglich noch geredet hat, wo man noch einiges aufarbeiten musste. Aber Gott hat mich und meine Eltern zusammengeführt. Und nun fragte ich mich natürlich, jetzt gehörst du zu Gott. Du hast dein Leben ihm anvertraut. Er will dich führen. Wie geht es weiter in deinem Leben? Und ich fragte natürlich immer wieder, Herr, Gott, wie soll ich mein Leben führen? Und der Hauskreisleiter, Johannes heißt er, ich besuchte dann nach eine kleine Hausgemeinde oder Hauskreis ähnlich, und er sagte mir so einen Vers, wie es hier im Lukas-Evangelium steht, Kapitel 9, Vers 62. Lukas ist eigentlich einer, der einen Bericht erstattet, der sehr akribisch und genau und detailliert die Geschichte über Jesus wiedergibt. Er wurde beauftragt, redaktionelle Arbeit zu tun, um zu erforschen und zu ergründen für einen reichen Mann. Und er hat es gemacht und er hat viel aufgeschrieben. Und das lesen wir auch in der Heiligen Schrift. Und da steht, Jesus aber sprach zu ihm, niemand, der seine Hand an den Pflug legt und zurückblickt, ist tauglich für das Reich Gottes. Und das ist ein Vers, der mich lange beschäftigt hat. Sehr, sehr lange beschäftigt hat. Ich habe im Jahre 2009 eine Umschulung begonnen zum Zerspanungsmechaniker. Das war, glaube ich, März, Februar 2009. Im August habe ich dann mein Leben Jesus anvertraut. Und als ich die Umschulung begann, waren wir eine kleine Klasse, 5 Leute circa. Und da sind wir mittags immer Bier trinken gegangen. Mittagspause sind wir konnte man Bier kaufen irgendwo. Und dann haben wir dort gesessen und Bier getrunken. Und dann haben komische Filme angeguckt auf dem Handy. Heute kann man ja alles auf dem Handy angucken. Und das war dann so. Und dann habe ich mein Leben Jesus anvertraut. Und dann wusste ich, das kannst du nicht mehr machen. Das passt doch gar nicht zu dir. Das willst du doch eigentlich auch gar nicht. Diese komischen Filme angucken. Das waren meistens Filme mit pornografischem Inhalt, die man da guckt. Und dann quatscht man auch noch dazu, komische Sätze. Und dann trinkt man dazu. Und dann habe ich mir überlegt, das passt nicht zu dem, was du über Gott weißt. Das hast du früher gemacht, aber willst du doch jetzt nicht mehr machen. Und dann habe ich mich distanziert von dieser Gruppe, von meinen Arbeitskollegen. Die hielten mich natürlich alle für verrückt. Und dann kam ein Gespräch, warum, weshalb und so, und da habe ich begründet. Und dann war auf einmal für 2 Monate Funkstille. Die wollten mit mir nichts mehr zu tun haben. Das war für sie ein No-Go. Die haben mich nicht mehr verstanden. Und 2 Monate kein Grüßen, kein Hallo auf Arbeit, nichts. Wir waren nur eine kleine Gruppe. Aber nach diesen 2 Monaten veränderte sich viel. Dann kamen die an und haben gefragt, Oliver, wie würdest du hier die Formel machen? Wie würdest du die Formelberechnung hier anwenden? In der Zerspanungsmechanik musste man Dreiecksberechnung machen, Winkelberechnung machen, damit man weiß, wie der Fräser ranfährt. Und dann haben sie gefragt, wie würdest du das hier machen? Aber erst nach 2 Monaten. Das hat sich verändert bei mir. Für mich war wichtig, in dieser Pause lieber um die Häuser zu gehen und Bibelverse zu lernen. Und zu fragen, was ist Gottes Wille? Ich hatte so eine kleine Taschenbibel dabei, wie auch da liegt, wie wir sie für uns gelesen haben. Und die habe ich mir dann rausgeholt und habe sie gelesen in der Pause. Statt mit meinen Arbeitskollegen Bier zu trinken und komisch zu quatschen. Dann war für mich wichtig, Jesus nachzufolgen in allen Bereichen des Lebens, was auch ein öffentliches Bekenntnis mit einschließt. Ich bin als Kind getauft in der Kirche, bin ja traditionschristlich aufgewachsen. Und das wollte ich jetzt aber auch öffentlich bezeugen. Und ich ließ mich dann am 01.01.2010 taufen. Für mich war wichtig, das Bekenntnis öffentlich abzugeben. Und da war es für mich nicht, war es für mich unwichtig, was die Leute sagen, du bist doch schon getauft. Die Heilige Schrift sagt mir, wer glaubt, der soll getauft werden. Und das war wichtig, Gott nachzufolgen. Nicht, was die Menschen sagen, sondern was der Heilige Gott zu mir spricht, was er in meinem Leben tut. Und ich wollte bezeugen, vor meiner Familie, vor meinen Freunden, vor die, die mich kennen, für mich ist neues Leben jetzt. Ich bin gestorben mit Jesus, er hat mir vergeben, aber ich habe ein neues Leben durch ihn. Und dann fing es für mich an. Du musst einiges aufarbeiten, was du in deinem Leben gemacht hast. Die Vergangenheit, die hängt manchmal einem noch nach. Das sind Verletzungen, die man vielleicht anderen zugefügt hat. Und da war mir wichtig, was mir abends im Bett meistens einfiel, du musst in diese Clubs fahren. Und du musst die Leute ausfindig machen. Und da bin ich in manche Clubs gefahren, wo ich gedacht habe, wenn du das erzählst, du kommst nicht mehr lebend raus. Die hauen sie grün und blau. Weil ich wusste, wie es in diesen Clubs zugeht. Die sind meistens Wochenende rammelvoll. Und dann gehst du da hin und erzählst das, dann kriegst du rechts und links eine ins Gesicht und dann liegst du dort erstmal flach. Aber als ich diese Clubs oder diesen einen Club besuchte, da waren noch 5 Leute da, an einem Samstag. Und dann erzählte ich, warum ich hier bin. Ich suche den und den und den. Können Sie mir helfen? Dann haben die rumtelefoniert. Die haben sich wahnsinnig ins Zeug gelegt, um mir zu helfen, dass ich den finde. Letztendlich konnten wir ihn wirklich nicht finden. Weil es sind ja schon 10 Jahre zwischenzeitlich, 9, 10 Jahre vergangen. Und da wussten die natürlich nicht mehr, wer das genau war. Ich hatte bloß eine Beschreibung, der hat blonde Haare und ein Basecap aufgehabt. Eine andere Beschreibung hatte ich nicht. Und dann haben die überlegt, welche Generation war damals, wer war Clubchef. Dann haben die sich richtig ins Zeug gelegt, konnten aber nicht wirklich, ich konnte ihn nicht ausfindig machen. Aber sie haben sich bedankt und wollten wissen, warum ich hier bin. Und dann habe ich erzählt. Mein Leben hat sich verändert nach 9 Gesichtspunkten. Ich besuchte Leute, die ich beklaut habe. Wo wir Party gefeiert haben, da haben wir den Weinkeller leergeräumt. Wein im Wert von 500 Euro und den haben wir natürlich dann auch genossen und die Eltern, die konnten uns nichts nachweisen und dann war es wichtig, dahin zu fahren und das zu sagen, ich war's. Und dann nicht mal das angebotene Geld, ich wollte das Geld wiedergeben, ich habe gesagt, ich war nicht alles, einen Teil habe ich mitgenommen, aber nicht alles, ich bezahle aber alles. Wollten sie alle nicht haben, also wollten, das waren 500 Euro ja, wollten sie nicht haben. Die wollten wissen, wieso, und ich habe dann berichtet, aus dem Grund, Gott hat mein Leben verändert. Ich hatte in diesem Jahr, im Jahr 2009, auch einen Bungee-Jumping-Trip gebucht. Kann man ja heute buchen. Nun, wir sagen, das ist alles kein Problem, ist eine gute Sportart, ein bisschen Abwechslung, tut eigentlich nicht, also ist eigentlich nichts Schlimmes dabei, es passiert auch kaum was. Als der Termin immer näher rückte zu diesem Bungee-Jumping, dachte ich, stimmt, es passiert sehr wenig bei Bungee-Jumping. Aber was ist, wenn es bei dir passiert? Was ist, wenn in diesem Moment du der bist, wo es reißen könnte? Wo das Seil nicht richtig gespannt ist? Was wäre, wenn du hast gerade die Chance gehabt, ein Leben neu zu orientieren? Für diesen einen Kick, das wegzuwerfen, ist es das wert? Und für mich war es nicht wert. Ich bin nicht hingegangen. Also ich habe ja schon bezahlt und ich bin da nicht hingegangen. Mir war es viel mehr wert, Gott zu dienen. Und mein Leben, was ich neu bekommen habe, eine neue Chance in meinem Leben, ein verändertes Leben, das Gott zur Verfügung zu stellen und nicht für einen kurzen Kick aufs Spiel zu setzen. Auch wenn die Statistiken natürlich sagen, passiert so weiter nichts. Was wäre, wenn? Dann ist es zu spät. Hätte ich doch. Das ist vorbei. Ich bin damals mit einem Auto, wollte ich ein Ehepaar besuchen. Ich war damals liiert. Mit einer jungen Frau bin ich da zu ihren Eltern gefahren. Und da sind wir an einem Zuckerrübenfeld vorbeigefahren. Und die Eltern von ihr hatten Hasen. Und da denkt man natürlich auch, rieser Zuckerrübenhaufen, zwei Zuckerrüben fällt ja nicht auf. Haben wir angehalten, Zuckerrüben, zwei Stück eingepackt, weitergefahren, war wieder ein großer Zuckerrübenhaufen, ach, nimmst du nochmal zwei mit. Tust du den Hasen was Gutes. Eingepackt, weitergefahren. Und irgend später dachte ich, du hast doch gerade gestohlen. Das ist doch nicht ehrlich, was du machst. Die gehören dir doch gar nicht. Obwohl kein Hahn danach gekräht hat. Zwei Zuckerrüben, vier, also jeweils von verschiedenen Haufen. Fällt keinem auf. Und da habe ich zu dieser Frau dann gesagt, die Hasen kriegen keine Zuckerrüben. Und da musste ich mir überlegen, was machst du jetzt mit den Zuckerrüben? Die musst du jetzt zudecken, sonst fragen mich die Eltern, wenn sie dann kommen und gucken ins Auto, was ist das Zuckerrüben? Nee, die will ich wieder zurückbringen, die würden mich für verrückt halten. Und da habe ich die Zuckerrüben dann zugedeckt, so ein bisschen versteckt. Die Frau hielt mich auch für verrückt, du bist so beknackt. Und auf der Rückfahrt haben wir dann bei den Zuckerrübenhaufen angehalten jeweils und die Zuckerrüben wieder zurückgegeben. Das war mir damals wichtig, oder ist mir heute immer noch wichtig. Es ist nicht ehrlich gewesen. Und so stellten sich in meinem Leben immer mehr Fragen, was will Gott in deinem Leben? Du hast so viel Interesse, die Heilige Schrift zu studieren. Und du hast aber auch die Zeit nicht, weil du berufstätig bist. Und Gott ermöglichte es mir im Jahre 2011, einen Monat nach meiner Umschulung zum Zerspannungsmechaniker, die Freie Theologische Fachschule in Breckerfeld zu besuchen, wo ich drei Jahre sein konnte, um die Heilige Schrift zu lesen und zu studieren, wo ich die Möglichkeit hatte. Ich hatte natürlich auch kein Geld. BAföG hätte ich auch nicht kriegen können. Ich habe gerade eine Umschulung fertig gemacht, was vom Staat finanziert wurde. Die würden mir doch nicht nochmal Geld geben. Und ich habe in diesen drei Jahren nicht einmal Geldmangel gehabt. Es gab immer Leute, die das finanziert haben. Drei Jahre lang haben Leute Geld gespendet, dass ich auf diese Schule gehen konnte. Ich bin Gott so dankbar, dass er mein Leben so verändert hat, dass er es mir ermöglicht hat, die Heilige Schrift kennenzulernen, ihn selbst besser kennenzulernen und auch mich selbst. Und seitdem, nach meiner Bibelschulausbildung, bin ich unterwegs, um vielen Menschen genau das zu erzählen, was Gott tun kann. Er kann Menschen verändern. Von Grund auf kann er es tun. Lukas sagt es, niemand, der seine Hand an den Pflug legt und zurückblickt, ist tauglich für das Reich Gottes. Für mich ist wichtig bei diesem Vers gewesen, auf Gott schauen, auf Jesus schauen, was er in deinem Leben mit dir vorhat. Nicht so auf andere, der neben dir, sondern auf Jesus, was er tun möchte. Und er möchte uns alle verändern, jeden Einzelnen ganz persönlich. Und er möchte alle Menschen auch retten von dem Lebensweg, auf dem wir alle unterwegs sind. Wir alle sind unterwegs in unserem Leben. Das ist unser Lebensweg in die Verdammnis. Das ist unser Weg, wo wir nicht rauskommen. Wir werden geboren und gehen unser Leben und fragen eigentlich nie nach Gott. Sondern wir fragen uns, wir sind eigentlich die Chefs in unserem Leben, wir sind die Bestimmer in unserem Leben und leben auch so. Und es macht sich bemerkbar in unserem Handeln und Verhalten. Wir lügen ja manchmal, wir betrügen ja manchmal. Und meinen ja, Lügen ist ja kein Problem, auch eine Notlüge ist ja nicht so weiter schlimm. Auch mit einer Steuererklärung ist alles kein Problem. Damit können wir ja alle leben. Das sagen wir. Aber vor Gott ist genau das eine Abscheulichkeit. Er hasst diese Tätigkeiten. Und die Bibel nennt das Sünde. Und auf diesem Weg sind wir unterwegs. Und davon berichtet die Heilige Schrift. Und weil dem so ist und wir da nicht rauskommen, wurde der Knecht Gottes, Jesus, Mensch kommt in diese Welt hinein, um unsere Schuld zu beseitigen, um uns mit Gott wieder zusammenzubringen. Und er ruft uns auf zur Umkehr, das nennt sich Sinnesänderung, eine komplette Veränderung des Lebens. Und er ruft jeden auf. Wie er mich auch gerufen hat, ruft er auch jeden Einzelnen auf. Und ich lade Sie ein, wer das noch nicht erlebt hat, wer noch ohne Gott unterwegs ist, wer sich nicht sicher ist, dass meine Schuld hier vergeben ist, der kann heute festmachen, mit einem Gebet, mit einem Reden mit Gott: Jesus, ich danke dir, dass du heute meine Schuld vergeben hast. Und ich möchte dich bitten, dass du mein Leben ab sofort in die Hand nimmst und es führst und veränderst, so wie du es möchtest. Nicht wie ich es will, sondern wie du es möchtest. Und ich lade sie ein. Kommen sie auf mich zu, aber auch auf andere, die hier vorne sitzen, die sie schon diese Tage kennengelernt haben. Oder jemand, der sie eingeladen hat, gehen sie auf ihn zu, wo sie wissen, er glaubt an Jesus Christus, er vertraut ihm, und suchen sie das Gespräch.